Ihr Lieben, die Geschichte neigt sich dem Ende zu. Man kann nicht sagen, Ende gut, alles gut. Der Jakob war 14 Jahre bei seinem Onkel und arbeitete für seine beiden Frauen. Die restlichen Jahre arbeitete er sehr hart und wurde selber reich. Seine Herden wurden groß. Und nach 20 Jahren wollte er zurück. Und er macht sich auf den Weg. Und als er in der Nähe seiner Heimat ist, hört er, Esau kommt dir mit 400 Bewaffneten entgegen. Und ich lese uns jetzt den Text, der handelt von der Nacht vor der Begegnung mit Esau. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm ausgerenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, was fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Ihr Lieben, Jakob, jetzt ist er ganz allein. Er sitzt am Ufer eines kleinen reißenden Flusses, 20 Meter breit, ziemlich tief. Und immer noch steht die Sonne einen Handbreit über den Hügeln, Jakob am Jabbok. Der Name des Flusses zu seinen Füßen bedeutet in unserer Sprache, er spaltet, ein Grenzfluss. Und Jakob steht vor der Überwindung einer tiefen Spaltung, muss die Grenze überschreiten vom Land der Entzweiung in den Garten der Versöhnung. Frieden machen mit der Vergangenheit. Und dieser Kampf, der steht ihm noch bevor. Und während die Sonne in den Sträuchern schimmert, stellen sich ihm die Gedanken der Vergangenheit wie Krieger in den Weg. Warum war mein Bruder mir immer Konkurrent und Gegner? Und siedend heiß wird ihn bei der Erinnerung, mein Vater hat Esau bevorzugt und geliebt, mich nicht. Gut, ich war Mutters Liebling, aber warum nicht Vaters? Vater sollte stolz auf mich sein und er war es nicht. Am Anfang des Bruderkonfliktes Jakob-Esau steht die ungerecht verteilte Liebe. Wir lesen dazu, Isaak liebte den Esau, Rebekka liebte den Jakob. Es ist also nicht Hass, sondern der Umgang mit der Liebe, die hier alles, was hier alles durcheinander bringt. Als die Vorboten der Nacht überfallen ihn jetzt die Schatten seiner Vergangenheit. Das kommt jetzt. Oh ja, so wach wie heute, wie damals ist es heute. Er hatte ja für ein Linsengericht den Älteren um sein Erbrecht gebracht. Und er legt die Hände vors Gesicht. Und den blinden Vater hat er mit Esaus Kleidern und deren Tiergeruch vorgegaukelt und belogen, er sei sein Lieblingssohn. Und da hat ihm der Vater die Hände aufgelegt und er hat ihm den vollen Segen und den Hauptteil des Erbes zugesprochen. Und der betrogene Esau hat geschworen, du bist ein toter Mann. Und als er das hörte von seinem Bruder, da trieb ihn die Angst in die Flucht wie ein Sturm trockene Blätter. Aber die Angst über seinem Leben, was da war, die ging immer mit ihm mit. Und diese Angst, die verwüstete und verdunkelte die schönsten Räume seiner Seele. Und die Angst, wie ein dunkler Rauch, stieg diese Angst wieder auf, als ihn ein Hirte gestern berichtete, dein Bruder Esau zieht dir mit 400 bewaffneten Männern entgegen. Und Jakob in seiner Angst überlegt hastig, und seine Klugheit, die hat ihn ja schon immer zu Listen und Ränken verführt. Und für ihn ist klar, das Wertvollste ist meine Familie. Die ist nicht ersetzbar. Und so schickt er seine Frau und seine Kinder weit weg. Weit weg von dem Ort der Begegnung. Aber seinen Reichtum, die Herden, die wirft er genau dem Esau, der da in der Ferne schon zu sehen ist, entgegen. Und er plant sozusagen trickreich. Sollte mein Bruder mich berauben wollen, dann bekommt er ja eh alles. Der nimmt mir sowieso alles. Der ist in der Übermacht. Also biete ich ihm mein Hab und Gut und die Herden und alles eben als Geschenk an. Und vielleicht, wenn er das alles sieht, vielleicht stillt das seinen Rachedurst. Denn ein Familientreffen wird das bestimmt nicht werden. Und er teilt die Hirten und die Herden in 5 Gruppen und er schickt sie im Stundentakt seinem Bruder entgegen und sagt, wenn ihr Esau trefft, und er fragt, sagt, dies sendet Jakob, dein Knecht, als Geschenk Esau seinem Herrn. Im Orient zählst du bis 30 und dann hat das Dunkel das Licht verschluckt. Und jetzt dürfen die Sterne leuchten. Orion heißt im Jüdischen Jakobs Stab. Orion heißt Jakobs Stab. Und dunkel und geheimnisvoll ist die Nacht des Morgenlandes. So ähnlich, so dunkel und geheimnisvoll wie das Dunkel und Geheimnis angefochtener Menschen. Und das fließende Wasser vor ihm murmelt alte Träume und Geschichten, und die Wärme des vergangenen Tages steigt aus dem Boden und ein Flüstern, ein Wispern erfüllt die Stille. Und jetzt hört er sie. Feste Schritte, kein Anschleichen. Und Jakob springt auf. Und Wolken verhängen Jakobs Stab, und aus der Dunkelheit wird jetzt Finsternis. Und da packt ihn einer und er packt diesen einen. Wisst ihr, was jetzt geschieht? Wir lesen nicht, was hier steht, sondern was wir glauben und lesen wollen. Hier steht, als nun Jakob allein zurückblieb, da rang ein Mann mit ihm bis zum Anfang der Morgenröte. So, und diese Szene, der Kampf Jakobs am Jabbok, die ist ganz oft gemalt worden. Da gibt es unzählige Bilder davon, von Chagall und Rembrandt und Gauguin, berühmte Bilder. Und alle diese Bilder, ich habe bis jetzt kein anderes gesehen, alle diese Bilder malen einen Mann und einen Engel. Und auf diesen Bildern ist es immer so zu sehen, dass der Engel immer Sieger ist. Aber der Text ist ganz anders. Erstmal, es ist ein Mann und kein Engel. Aber wer ist das schon? Und man merkt schon beim Lesen und Zuhören, schon vor 2500 oder 800 Jahren, als das aufgeschrieben wurde, der Schreiber hatte das schwer, das Unglaubliche jetzt irgendwie zu erzählen, was ihm immer in der mündlichen Tradition erzählt wurde. So war die Geschichte. Das jetzt aufzuschreiben, der Schöpfer ringt als Mann mit einem Menschen. Bitte? Und es kommt noch schwerer. Hier steht, und da er sah, dass er nichts gegen ihn vermochte, also der Mann nichts gegen Jakob vermochte, da schlug er an seine Hüfte und es verrenkte sich die Hüftpfanne Jakobs, indem er mit ihm rang. So, also nochmal ganz kurz, hier steht, ein Mann ist es, der einsieht, dass er Jakob nicht besiegen kann. Jakob ist in dieser Nacht der Stärkere. Jetzt, der Fremde weiß das und er greift jetzt zu unerlaubten Mitteln im Ringkampf. Er handelt unfair. Also Jakob hat den Fremden im Ringkampf aufs Kreuz gelegt und der Fremde, der kommt jetzt nur noch durch einen Hieb unter die Gürtellinie wieder hoch. Das darf man beim Ringkampf nicht. Jetzt ist Jakob der Verletzte, nicht der Mann, von dem wir übrigens immer noch nichts Rechtes wissen. Und Jakob hält ihn trotz seiner Schmerzen umklammert mit all seiner Kraft und dann hört er diesen gekeuchten Satz, lass mich los, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob sagt darauf, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. Also, der Unbekannte bittet Jakob, ihn loszulassen. Mit dieser Bitte, das ist bis heute so, wenn der das Handtuch hebt oder mit dieser Bitte, ihn loszulassen, den Kampf zu beenden, erkennt er eindeutig Jakob als Sieger an, dieses Kampfes. Und der Jakob stellt als Sieger auch eine Bedingung, du musst mich segnen. Und Segen, das Geheimnis ist, Segen ist eine Kraft von Gott, das Leben zu ertragen und auszuhalten. Aber Segen jetzt von diesem Unbekannten. Und jetzt, der Fremde fragt Jakob nach seinem Namen, den er natürlich selbstredend schon kennt. Der fragt eigentlich nicht nach seinem Namen, sondern er möchte, dass der Jakob seine Identität erkennt. Denn die Namensfrage zeigt, dass es Jakob ist, der seinen wahren Namen, damit ist die Identität gemeint, Entschuldigung, noch nicht kennt oder nicht kennen kann. Woher soll man das wissen, was Gott mit einem vorhat? Hier steht, und er sprach zu ihm, wie ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Und er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast gewonnen. Das muss man sich erst nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Wir halten das nochmal fest, das Unglaubliche. Gott überfällt Jakob. Gott kann Jakob im Kampf nicht besiegen. Gott agiert unfair. Gott wird von diesem Jakob besiegt. Und Jakob will eben von diesem unterlegenen Gott gesegnet werden. Es war im alten Orient Brauch, dass der Stärkere, der Sieger, dem Besiegten einen neuen Namen gab, weil Namensänderung ist Machtausübung. Und bis heute nehmen wir ja auch nicht uns unseren Namen selber, sondern wir erhalten ihn. Und wer anderen einen Namen gibt, hat über diesen Menschen, den er benennt, Macht, Vollmacht, wir sagen heute dazu Verantwortung. So machen sie Eltern, die haben Verantwortung für ihr Kind. Und hier gibt rätselhafterweise der Besiegte dem Sieger einen neuen Namen und nicht irgendeinen. Denn Israel bedeutet, übersetzt in unsere Sprache, Gott herrscht oder anders. Israel heißt, Gott ist Sieger. Aber dieser Titel, Gott ist Sieger, der steht jetzt im krassen Widerspruch zu dieser Geschichte, denn hier war er der Unterlegene. Oder der Titel, Gott ist Sieger, erklärt diese Geschichte, was sie in der Tiefe bedeutet. Und das meine ich. Und jetzt liegt es an uns, ob wir nur glauben, was wir uns vorstellen und denken können, oder treten wir aus uns heraus und gehen das Wagnis ein, zu glauben, was der Text sagt. Der Besiegte ist der Sieger, sagt der Text. Gott siegt, indem er unterliegt. Gott siegt, indem er unterliegt. Das ist die Machtweise Gottes zu herrschen. So, und wie viel Wahrheit hält der Mensch über Gott aus? Denn hier wird uns etwas zugemutet, unserem Gottesbild zumindest. Hier wird uns zugemutet und gesagt, Gott ist schwächer als Jakob. Gott ist schwächer als ein Mensch. Und wer sich bei diesen ein bisschen unsinnig klingenden Gedanken die Frage stellt, wieso kann Gott Jakob nicht besiegen? Der findet eine Antwort, wenn er mit der Frage beginnt, Wieso kann Gott die Menschen und ihr Herz nicht für sich gewinnen? Wieso kann Gott dein Herz nicht für sich gewinnen? Woran liegt das? Gott will nicht den Sieg. Gott will das Leben. Und könnte das nicht auch ein Fingerzeig für unser Miteinander sein, wo es immer um Sieg und Stärke und besser und höher und weiter geht, dass wir sagen, erst wenn wir aufhören zu siegen, werden wir leben, erleben, was Überleben heißt. Denn so erzählt die Geschichte, um nicht zu siegen, um der Unterlegene zu sein, um nicht zu siegen, bedarf es einer größeren Kraft. Und das lese ich hier. Jetzt fragt Jakob mitten in der Finsternis, sag doch, wie du heißt. Und das heißt im Hebräischen, erzähl mir deine Lebensgeschichte. Also Jakob will keinen Namen hören, sondern einen Lebensbericht. Er will wissen, woher kommst du, woher und was hast du vor? Und mit dieser Frage ist es, als würde Jakob die Sehnsucht des Menschen ausrufen, der sagt, wenn es dich gibt, Gott, offenbare dich doch. Lass uns doch wissen, wie du zu uns stehst und was du mit uns vorhast. Erzähl mir von deinen Namen. Und merkt ihr, wie prophetisch dieser Text ist? Denn so genau wird es kommen. Gott wird den Menschen seine Geschichte erzählen. Gott wird dem Menschen sein Herz ausschütten. Gott wird den Menschen sein Ein und alles, was er hat, geben. Und ein ferner Tag von dieser Geschichte, ein sehr ferner Tag, wird kommen, wo Gott, er, an einem einzigen Tag die katastrophalste Niederlage erleiden wird und durch diese katastrophale Niederlage die Welt gewinnen wird. Aber das ist hier noch alles verborgen. Es wird nur durch Jakob prophetisch zum Anschauen gebracht. Erzähl mir doch von deinem Namen. Und auf diese Bitte hin scheint sich Gott erstmal selber zu fragen, soll ich jetzt einen Menschen, einen Sünder, einer, der solche Sachen auf dem Kerbholz hat, soll ich den mein Herz ausschütten, Freunde? Er sagt, warum sollte ich ihm mein Herz schenken? Und da sagt er, warum fragst du, das klingt so ein bisschen unwirklich, warum fragst du, wie ich heiße? Lass mich doch in Ruhe, du Sünder. Ich mag dein Leben nicht. Aber dann besinnt sich Gott. Als würde er sagen, nee, das ist die falsche Haltung. Denn dann steht, erst sagt er so, was fragst du mich? Geh weg von meinem Herzen. Und dann steht hier, und er segnete ihn dort. Als würde Gott sich selber umwenden und sagen, nee, komm her, komm. So ist das mit Jesus und uns. Er segnete ihn dort. Und dann lichten sich im doppelten Wortsinn hier drin und draußen, dann lichten sich Nacht und Nebel und Jakob hat diese Nacht überlebt und nicht zu vergessen als Sieger. Und da steht er an den Wassern des Grenzflusses und watet hindurch und sprichwörtlich wirklich die Wasser schwemmen, seine Angst in die Tiefen des Meeres. Und wenn wir die ganze Geschichte lesen, die beginnt so, als er vor 20 Jahren floh, da heißt es, da ging ihm die Sonne unter. Und nun hier steht, da ging ihm die Sonne auf. Soll das bedeuten, dass er zum Frieden finden wird? Das meint in Wahrheit zum Ende seiner Flucht. Da ging ihm die Sonne auf und er hinkte an einer Hüfte. Da sehen wir ihn laufen, verletzt, gezeichnet. Aus der Begegnung mit Gott geht der Mensch gezeichnet hervor. Und doch, wen Gott schlägt, den rettet er. Und als die Sonne im Zenit steht, begegnen sich die Brüder. Und er sieht vor sich Esau, vielleicht hat er immer noch Rachegedanken. Da sieht Esau vor sich keinen feinen Herrn auf stolzem Rosse. Er sieht einen gebeugten, hinkenden Mann, der gezeichnet ist vom Leben und von Gott. Und als er den da sieht, da schmilzt sein Herz. Er läuft Jakob entgegen und umarmt ihn. Und die weinen. Die weinen über so viel. Ach. Und sie liegen sich in den Armen und Jakobs Flucht ist zu Ende. Begegnung mit Gott führt in die Versöhnung mit Menschen. Amen.